Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
Ärzte sind keine Kaufleute.
Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik, Ausgabe 24. Mal wieder mit mir, Philipp Schunke, und mit Pascal Noderik. Hallo.
Hallo. Der Esel nennt sich immer zuerst.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe es sogar anders aufgeschrieben. Ist aber egal. Heute die Aufnahme am 3. April 2018, und zwar aus einer Apotheke thematisch. Perfekt. Und
3. Mai.
Nicht nur das.
Ja, du hast 3. April gesagt.
Ach Mann, ey, bin ich. Egal, das lasse ich jetzt
Aufnahme
alles drin.
Läuft.
Ist mir völlig egal, läuft jetzt drin. Ich werde es wenigstens korrigieren, weil morgen ist auch noch der Star Wars-Tag, ne?
May the 4th.
Genau. Und heute auch mal wieder zusammen eine Aufnahme.
Ja,
das hatten wir ja sonst nie.
Wir sitzen hier in so einem Schallbunker quasi.
Ja, mal gucken, ob man das bei der Aufnahme später mitbekommt.
Ich schicke dir mal das Bild, das ich eben gemacht habe. Also es ist noch nicht so optimal, was ist. Quasi Philipps Schlafzimmer.
Ja, genau. Ich werde jetzt hier häufiger sein, aber dazu auch später erstmal mehr. Ja. Wie lief es bei dir? Du kommst ja gerade aus dem Spreewald.
Genau.
Oder wolltest du das überhaupt sagen?
Geil. So, mal Public Shaming. fangen wir von hinten an. Also ich hatte die Woche, vor dieser Woche war ich unterwegs. Ich bin aus dem Nachtdienst gekommen. Also ich glaube, das war so die... Nachdem wir gestartet sind, bin ich in die Nachtdienstwoche gegangen, und das war relativ entspannt dieses Mal. Also war okay von den Diensten. Ich hatte ein paar ultra stressige Dienste dabei, aber eher so, ach ja, weil es einfach so Stress mit diesen Patienten gab. Schlimme.
Ja, schlimm.
Nee, es gab wirklich ein paar schlimme Dinge. Ich habe irgendwie einen Abend habe ich 4 Stunden, glaube ich, bei einer Patientin verbracht, die halt, naja, schon dement war und weglaufgefährdet und dabei halt aggressiv war, und dann musste die unten im Eingangsbereich irgendwie überreden, mit nach oben zu kommen. Dann ist das nicht einfach, weil du kannst sie halt auch nicht einfach gehen lassen. Da war die Betreuungssituation unklar und was machen darfst und ob du sie irgendwie, weil sie dann aggressiv wurde, irgendwie wegen Fremdaggressivität in die Psychiatrie zwangseinweisen musst. Das willst du aber eigentlich auch nicht, weil dann wird die da nachts halt fixiert, weil die halt keine andere Möglichkeit haben, wo sie Diagnostik machen, oder so eine alte Dame da im Bett festzuschnallen, ist halt auch nicht immer die beste Option. Da musste, also das war, hat mich viel, viel Kraft gekostet.
Aber ein tagsüber?
Nee, das war Nachtdienst, genau. Also wo du halt auch alleine bist, ne? Jo, aber abgesehen davon war es dann ganz gut. Dann hatte ich frei, war 3 Tage in Berlin.
Ja, genau.
2 eigentlich, also die Anreise abrechnet, und war eigentlich viele Freunde getroffen, unter anderem dich, und war aber auch den Dienstag davon auf einer Veranstaltung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das war ganz cool. Also jetzt nichts Besonderes, die kümmern sich aktuell um die Weiterbildung Allgemeinmedizin, das machen die schon immer, aber da ist ja mit einem Gesetz sozusagen die Kompetenzzentren eingeführt worden. Das führt jetzt zu weit, das komplett zu erklären. Das ist ein Fortschritt in der Weiterbildung. Das könnten wir eigentlich irgendwann kann ich das mal in so einem 5-Minuten-Ding mal so richtig erklären, weil das machen wir jetzt nicht, oder? Das führt zu weit.
Themenliste. Ich sage nur.
Das ist
super Thema. Irgendwie müssen wir es mal wirklich abarbeiten.
Und da gab es eine Veranstaltung dazu, weil die gerade quasi dieses Jahr alle gegründet werden oder schon gegründet sind. Und da gab es so einen Austausch der Leute, wie man das untereinander macht und welche Rahmenbedingungen da sind und wer wie was fördert und so. Und da war ich Teil davon und habe da Informationen mitgenommen, saß auch da auf der Podiumsdiskussion, durfte Wünsche an die Kompetenzzentren formulieren und so. Das war ganz cool. Abends war ich noch auf dem Frühjahrsempfang der Techniker-Krankenkasse, das war auch ganz schön. Ein bisschen nochmal Weißwein getrunken und Hände geschüttelt. Nee, es war wirklich gut, und ist ja auch mal eine schöne Veranstaltung da oben, da auf deren Dachetage. Konnte man mit dem einen oder anderen nochmal ein bisschen schnacken. Und danach bin ich in Urlaub also war ich mal 2 Tage in der Klinik, hatte ich auch echt so eine Fresse, weil mich alles richtig genervt hat, die 2 Tage. Und dann bin ich in Urlaub gegangen. Das ist ganz gut. Ich war tatsächlich ein paar Tage im Spreewald, also weil wir halt irgendwas brauchten, was irgendwie in der Nähe von Berlin ist, weil ich jetzt ja für einen Tag nach Berlin kommen musste, und wir haben jetzt quasi so, also quasi so der Plan, 3/4 Tage Spreewald und 3 Tage Berlin. Und jetzt hat die Anreise nicht so weit, dass man hätte auch irgendwo hinfliegen können, aber dann
ja,
nur für, ich weiß nicht, da verpustet es doch mehr CO2, als es Sinn macht irgendwie. Und deswegen, Spreewald ist eigentlich ganz schön. Also landschaftlich ist cool, ich bin ja gerne in der Natur unterwegs. Dann kannst du halt Paddleboot fahren oder kannst wandern oder kannst Rad fahren oder was auch immer. Also.
Ja, bei mir ist es wieder typisch. Weißt du, vor der Haustür, ich habe es nicht geschafft. Also meine Eltern sind da regelmäßig, aber ich habe es nicht selbst hingeschafft. Ich
habe auch krass den Altersschnitt gesenkt so in der Stadt. Aber kann man schon mal machen für so ein paar Tägchen. Gut, jetzt fange ich hier schon an mit Tägchen.
Ja, genau. Hast du ja, schon angepasst.
Ja, und jetzt freue ich mich auf den Ärztetag. Der ist nämlich nächste Woche auch im Rahmen meines Urlaubs. Hm. Werde ich da sein. Und darüber reden wir gleich noch. Und bei dir so?
Genau, es wird so eine spannende Episode mit dem Ärztetag, dass sie irgendwie freuen sich alle drauf. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe selten Veranstaltungen, wo ich mich sozusagen so richtig so wie so ein kleines Kind freue. Aber das scheint irgendwie der Ärztetag. Keine Ahnung, was da abgeht. Bin gespannt, was sowohl unser Gast heute sagt, als auch was du dann vielleicht noch ein bisschen als Hintergrund sagen möchtest. Ja, wir sitzen hier in der Apotheke. Da werde ich demnächst häufiger sitzen. Und genauer gesagt, glaube ich, sitzen wir in sowas wie dem Giftschrank der Apotheke. Also es ist wirklich so ein altes Gemäuer. Und das ist hier so eine Holzbox, die jetzt natürlich ausgekleidet ist, aber das war, glaube ich, früher da, wo irgendwelche, keine Ahnung, Morphin dann gelagert wurde. War noch das Warnzeichen vorne dran, aber um uns etwas zu ernüchtern, ist natürlich auch vor diesem Haus ein Stolperstein. Da ist der Apotheker 1942, glaube ich, nach Theresienstadt deportiert worden. Und da auch später umgebracht worden. Eigentlich finde ich es ganz spannend, so eine Historie überhaupt zu kennen, weil abgesehen von dem Stolperstein wüsste ich zum Beispiel nichts über dieses Gebäude, wie auch immer, andere Baustelle. Ein Thema, was mich aktuell so ein bisschen nervt, weil ich dazu auch eine Veranstaltung organisieren soll oder konzipieren soll erstmal, ist das Thema wieder Fachkräftemangel, also das Thema selbst natürlich nicht, aber die Debatte fokussiert meines Erachtens viel zu schnell auf das Thema ausländische Pflegekräfte. Es ist klar, dass das natürlich in der Strategie immer auch eine Rolle spielen muss. Ne? Also vielleicht ist es auch mediengetriggert, dass man einfach Themen wie, was weiß ich, Wertschätzung wurde aufgegriffen und Arbeitsbelastung wurden reduziert, Dokumentation wurde verbessert, was weiß ich, Work-Life-Balance, was auch immer man auch machen kann und was auch ein Teil der Strategie sein muss. Aber zurzeit ist halt gerade die ausländischen Pflegekräfte natürlich auch durch Spahn sozusagen mit befördert, dass das vielleicht auch medial ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mich nervt es trotzdem, weil in den ganzen Debatten geht für mich so ein Kernthema, nämlich einfach die Aufwertung auch in Form der finanziellen Aufwertung dieses Berufes, wird irgendwie dann immer hinten runterfallen lassen und diese ganzen weichen Faktoren, die natürlich auch eine Rolle spielen werden, haben einfach zu großen Stellenwert, finde ich. Also ich meine, wir sind in der Marktwirtschaft so ein bisschen und ne, da sollte man doch einfach annehmen, dass wenn zu wenig Ressourcen von etwas da sind, dann steigt halt einfach der Preis für die. Und damit würde sich dann meines Erachtens auch mittelfristig zumindest dann auch die Fachkräftesituation dann auch ein bisschen egalisieren. Aber solange eine Pflegefachkraft einfach nur einen Bruchteil dessen verdient, was man irgendwie in der Metallbranche verdient, dann ist natürlich die Attraktivität dieses Berufes allein finanziell gesehen nicht so hoch. Wie dem auch sei, das ist eine Baustelle. Ein anderes ist das Einsamkeitsthema. Seit unserem Interview mit der Frau Schilling bin ich so ein bisschen da in dieses Thema wieder reingerutscht. Getriggert auch, weil das eigentlich der Grund ist, warum ich nicht mehr in der Pflege arbeite oder warum ich aus der Pflege rausgegangen bin. Das Detail auch wann anders vielleicht mal, aber die Pflegeversorgung und einsam, also Menschen, die einsam sind in dieser Phase ihres Lebens, ist irgendwie jetzt zu einem wichtigeren Thema für mich geworden und versuche jetzt auch mit der Frau Schilling auch eine Veranstaltung zu machen. Gestaltet sich ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, so mit der politischen Beteiligung. Aber bei weitem natürlich nicht so wie bei der Homöopathie. Ne? Also ich bin jetzt auf alles gefasst. Kommen wir mal zu was Schönerem und zwar die Kontaktanzeige. Erstmal die Entschuldigung, letztes Episode habe ich das verbaselt. Der Pascal war vorbereitet, aber ich habe ihm irgendwie nicht die Lücke gegeben. Was hast du uns denn für eine Kontaktanzeige mitgebracht?
Wir hatten jetzt hier quasi mehrere Wochen Zeit, ein bisschen zu sammeln. Es raschelt hier auch so ein bisschen hinterm Grund. Ich habe eine besonders schöne, die habe ich irgendwie zu Hause gelassen, weil ich natürlich jetzt so Papierschnipsel mit nach Berlin genommen habe. Die probieren wir nochmal zu finden und dann kommt die beim nächsten Mal einfach, weil die ist wirklich schön. Ich habe eine andere mitgebracht aus dem Heft 14. Und zwar, ich zitiere, attraktiver Facharzt, 49 Jahre, 1,82 Meter groß, erfolgreich niedergelassene Orthopäde, dunkle Haare, sportlich, mehrsprachig, charismatisch, glücklich geschieden, völlig frei, mit Sinn für Humor und Werten im Leben. Ich habe keine Altlasten, die Kinder sind außer Haus.
So geil. Keine Altlasten, ist auch nicht schlecht.
Ja, ja, so. Ja, ja, meine Frau hat sich immer um alles gekümmert, so. Also ich finde, man merkt in diesem Satz, die Kontaktanzeige ist noch nicht zu Ende, man merkt in diesem Satz schon so ein bisschen diese Arroganz, die möglicherweise dazu geführt hat, dass er jetzt glücklich geschieden ist. Daher suche ich jetzt eine aparte, charmante Partnerin bis etwa gleichen Alters.
Was? Apathisch?
Nee. Aparte. nicht apathisch. Vielleicht ist es auch besser für ihn. So viel zur Kontaktanzeige der Woche.
Wunderbar. Ja, gehen wir zu den News rüber. Wir haben diese Woche eine hauptsächlich, weil Spahn fängt, also das hatte mich höchstens ein bisschen gewundert, das ist gewundert sozusagen, es war ja abzusehen, aber sozusagen hat sich dann auch tatsächlich mal gesundheitspolitischen Themen in den Vordergrund gerückt.
Verrückt.
Genau, Wahnsinn, ne, als Minister. Aber also nicht nur Masernimpfung hat er sich zu Wort gemeldet, hier Paritätsentscheidung kommt ja dann, oder die Gesetzesvorlage kommt ja dann doch schneller als erwartet. Aber du hast eine andere News von ihm.
Nee, wolltest du nicht erst noch was vorstellen?
Nee, ich hatte was. Das habe ich in die Mini-News, habe ich in die Mini-News reingeschoben. Und ich glaube, da haben wir sie auch gleich wieder rausgeschmissen.
Also, Jens Spahn hat ein Gesetz vorgelegt, wo es unter anderem um die paritätische Finanzierung ging, ne, oder geht. Und in diesem Referentenentwurf, ich glaube, soweit sind wir, ich bin aber nicht ganz sicher, ich glaube, es ist immer noch der Referentenentwurf, geht es unter anderem auch darum, dass Krankenkassen, die ja durchaus je nach Krankenkasse beträchtliche Rücklagen haben, diese abschmelzen sollen. Ja? Und zwar in der Art, dass sie nur noch eine Monatsausgabe zur Verfügung haben als Rücklage, also maximal. Und wenn sie das nicht haben, dann sollen sie ihren Zusatzbeitrag auf null senken. Ja? Beziehungsweise so weit, dass sie es halt innerhalb von 3 Jahren abschmelzen können. Krankenkassen, die das in 3 Jahren nicht schaffen, kriegen nochmal 2 Jahre zusätzlich, glaube ich, so war der Deal, also bis zu 5 Jahre. Wenn dann noch Geld übrig ist und das dann nicht komplett abgeschmolzen ist, dann soll der Rest in den Gesundheitsfonds fließen. Ja. Das sind aktuell, glaube ich, 68 Kassen, die das betrifft. 68 Kassen klingt sehr viel, da sind natürlich einige Betriebskrankenkassen dabei. Und insgesamt das 4,4 Milliarden Euro. Und man kann durchaus legitim argumentieren, dass das eine sinnvolle Sache ist, weil man natürlich sagen kann, naja, Krankenkassen sind halt nie als Sparkassen angelegt, die sind keine Banken, die sollen kein Geld horten, sondern die sollen primär Geld verteilen. Ne? Also einnehmen für entsprechende Leistungen ausgeben. Das macht also schon Sinn. Kritik gab es natürlich von der Opposition primär und auch aus den eigenen Reihen. Also der erste Punkt war natürlich, ja, aber wir brauchen das Geld doch für die ganzen Investitionen zum Beispiel im Bereich der Pflege, die wir jetzt machen wollen. Das trifft es natürlich nur so halb, weil die Belastungen, die man für die Pflege, also wenn man da irgendwas macht, dann sind das A, wahrscheinlich eher staatliche Sachen, die man ausgibt, also eher aus anderen Töpfen und zweitens vermutlich aus, also würde das ja alle Krankenkassen etwa gleich betreffen, also man würde eben exakt nicht nur diese Rücklagen abbauen. Was viel schwieriger ist, und das ist eigentlich das viel zutreffende Argument, der Gründe dafür, dass einzelne Krankenkassen so viel Geld anhäufen und andere eben nicht, liegt nicht zwangsläufig daran, auch wenn das die Krankenkassen, die viel Geld anhäufen, anders behaupten, liegt nicht daran, dass die so viel besser wirtschaften. Sondern es liegt vielmehr an so Verwerfungen, naja, Verwerfung ist vielleicht auch, naja, doch, man kann es so nennen, im Risikostrukturausgleich, der eben bestimmte Krankenkassen mit einer bestimmten Alters- und Mobilitätsstruktur begünstigt und andere eben nicht begünstigt. Das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Das ist auch der Grund, warum einige Experten, also die wirklich führende Gesundheitsökonomen sind, die viele Gutachten in dem Bereich erstellen, die wirklich Ahnung haben, sagen, dass das eigentlich keine gute Idee ist. Weil das natürlich bedeuten würde, dass die Krankenkassen, die aktuell viele Rücklagen haben, weil sie begünstigt werden, ihren Zusatzbeitrag auf null fahren müssen, dadurch viel attraktiver sind, weil die Leute dort weniger Geld zahlen würden, sprich es würden Beitragszahler wechseln, so weit, so gut. Das ist ja durchaus legitimes Kriterium zu sagen, okay, wir wollen noch Krankenkassen abbauen, ja. Das wird also auch passieren. Das wird allerdings am ehesten da passieren, so Betriebskrankenkassen, die sind relativ stabil, die haben im Zweifelsfall einen Betrieb im Rücken, der sie finanziert. Ja? Aber es gibt natürlich so einzelne bei den IKK oder bei den Ersatzkassen oder so, die schon nicht so gut dastehen, wenn man ehrlich ist. Die zum Beispiel, ich glaube die KKH oder auch die DRK, beide aus dem Lager der Ersatzkassen, haben zum Beispiel, glaube ich, einen Zusatzbeitrag von 1,5%. Ne? Der ist ganz ordentlich. Und wenn irgendwelche, man weiß, also wir wissen generell, dass Leute eher ungern ihre Kasse wechseln, warum auch immer, selbst wenn es günstiger ist, das machen die einfach nicht. Ja. Bei Geld hört der Spaß dann auf, da wechseln sie dann doch ab und an mal. Ja. Und gerade wenn es halt so offensichtliche Unterschiede geben wird, dann wird das passieren, gerade weil, ach nee, das haben wir ja abgeschafft, dass die es ankündigen müssen, dass es woanders günstiger ist. Das gab es mal.
Nee, aber ich denke, das wird ja auch breit kommuniziert werden, da würde, glaube ich, schon einen Trend dann einsetzen, ja.
Und wenn also sozusagen nur die Mitglieder wechseln, die sich ein bisschen eher bereit sind zu informieren, das sind vermutlich auch eher die ein bisschen gesünder sind, also eher tendenziell gute Risiken, die dann wechseln. Sprich, diese Krankenkassen, die eh schon einen schlechten Beitrag haben, stehen finanziell danach noch schlechter da. Irgendwer hat das auch Todesspirale genannt, ja. Und das sorgt im Zweifelsfall dazu, also so ist die Regelung, wenn eine Krankenkasse pleite geht, zum Beispiel im Lager der IKK oder im Lager der Ersatzkassen oder so, dann haften die anderen Kassen dafür. Ja, das ist einfach so eine Regel, die es gibt. Sprich, in dem Fall zum Beispiel in dem Fall meistens die finanzstärkste Kasse, ja, das ist so eine Gemeinschaftshaftung. Und da haben natürlich die guten Krankenkassen in den jeweiligen Lagern gar keinen Bock drauf. Ja, das ist so ein bisschen das Problem und dementsprechend kann das durchaus sein, weil auch in der Union gibt es dagegen Widerstand, dass das zumindest dieser Punkt so nicht kommt und stattdessen man sich darauf fokussiert, den Mobi RSA zu reformieren, was schon spektakulär und kompliziert genug ist.
Aber ehrlich gesagt bin ich da auch gespannt, was da weiter passiert, weil das ist ja so kommunikativ ein bisschen ein Problemfall, ne? Also weil nach außen kommuniziert ist, der Minister will die Kosten reduzieren und will die Krankenkassen dazu zwingen, unsere Beiträge zu reduzieren, also das sozusagen bei den Allgemeinbevölkerung. Und die Gegenargumente sind ja eher so gesundheitsökonomisch, gesundheitssystemischer Art, also sozusagen es ist eher so eine akademische Diskussion, dass das hoffentlich trotzdem zieht. Das ist ja, also ist jetzt
deswegen,
bleibt ja zu hoffen.
Deswegen gibt es ja so, also eher so den Ansatz, ja, wir müssen doch investieren. Das ist ja so eher die generative Gegenschiene, die gefahren wird. Die macht, die hat zwar damit nicht viel zu tun, aber die ist natürlich viel verständlicher für alle. Ne?
Genau.
Gerade weil man jetzt ja
Pflegeausgaben.
Genau, etc. etc. Ne? Und das ist auch das, was vermutlich, wenn am ehesten nach außen kommuniziert werden wird.
Gut, ich habe jetzt nur hauptsächlich kurze Meldungen, die so ein bisschen so ein paar Sachen aufgreifen, die wir in den letzten Wochen immer wieder angesprochen hatten und die so ein bisschen, keine Ahnung, die Story weiterlaufen lassen. So richtig große Meldungen hatte ich sonst in der letzten Woche nicht. Ich greife mal so ein paar Kurzdinger raus. Eins zum Schmunzeln vielleicht erstmal. Die Homöopathie-Pharma hat eine Kampagne gestartet. Konkreter war das die Deutsche Homöopathie-Union. Das ist ein größeres Pharmaunternehmen. Die hat die Kampagne gestartet, also so eine Testimonial-Kampagne, Social Media, Homöopathie natürlich. Ich glaube, der Hashtag war Mach du mit.
Ja,
irgendwie sowas.
Gesehen,
ja, genau.
Ja.
Und deswegen zu schmunzeln, dass zumindest in meiner Filterbubble das ziemlich nach hinten losgegangen ist. Also unsere üblichen Verdächtigen der skeptischen Community haben da ordentlich getwittert. Ich glaube, da wird irgendjemand in der Marketingabteilung der DHU jetzt Probleme haben, sich da zu rechtfertigen. Wie auch immer. Nächste Kurzmeldung. Es gibt, oder es ist weniger eine Meldung als irgendwie ein ganz spannender Bericht. Ich glaube, im Ärzteblatt. Oh Mann, jetzt habe ich den Link hier nicht vor mir. Wie auch immer. Da gibt es ein schönes Ranking der Impact der Infektionskrankheiten. Und zwar hat das European Center for Disease Prevention and Control hat ein Ranking gemacht, was die Krankheitslast in sogenannten DALIs entspricht von den größten Infektionskrankheiten. DALIs ist Disease-Adjusted Life Years. Es gibt auch Qualis. Das müssen wir mal irgendwann vielleicht mal kurz aufschlüsseln. Also nicht jetzt, irgendwann mal. Geht so ein bisschen darum, wie man den Einfluss einer Krankheit auf zusammenfasst in dem Fall in verlorenen Lebensjahren durch Tod oder durch eingeschränkte Lebensqualität durch diese Krankheit. Und ich fand dieses Ranking ganz spannend, natürlich ganz oben auf die Grippe. Dann auch nochmal kurz zum Update, die CSU will ihr Psychiatriegesetz jetzt dann doch reformieren. Es gab ja diese heftige Kritik, hatten wir letztes Mal ja auch berichtet, vor allem ja aufgrund dieses Datenschutzes, dieser Unterbringungsdatei. Jetzt hat die Sozialministerin Kerstin Schreier, heißt sie glaube ich, genau diese Unterbringungsdatei jetzt ausgeschlossen und darauf wird dann verzichtet. Dann nochmal ein kurzes Update zu 219a. Geht also weiter die Diskussion jetzt in dem Fall im Bundesrat. Ein paar Länder, ich glaube Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und irgendein aus deutscher Thüringen, glaube ich, sind ja sowieso für die Abschaffung des Paragraphen 219a. Es wird derzeit sowieso in den Ausschüssen darüber beraten. Jetzt hat aber der Berliner Senat nochmal darauf gedrängt, dass eine Diskussion stattfand. Und das ganze Thema ist ja so quasi als Damoklesschwert ja auch über der Großen Koalition zu sehen. Was ich in dem Link, den man auch sehen kann, dann es gibt ja manchmal so ein paar auch Arztgruppen, also ein paar Gruppen kennt man schon, die kannte ich noch nicht. Ärzte für das Leben, kennst du die?
Ich fand das klingt ekelhaft.
Ja. Voll daneben, was für eine Chuzpe man sich nehmen kann, diesen Namen. Weil das ja die Unterstellung ist, ja, okay, wir sind die Ärzte für das Leben, die anderen sind nicht.
Naja, aber das machen die ganzen Kampagnen ja
eigentlich. Ja, diese Lebensschützer, wir hatten das. Gehen wir am besten nicht rein. Auf jeden Fall, ich fand, habe ich noch einen Brechreiz bekommen. Ich habe noch ein kleines Update, aber das hat weniger mit News zu tun. Und zwar meine private Idee, wir kriegen gar kein Feedback dazu, vielleicht will das auch keine Sau.
Ich habe noch eine News, ist mir gerade eben
erstmal genau, bevor wir zu den Helden.
Und zwar gab es nämlich aus der Apothekenseite, das greifen wir sehr, oder nicht selten, aber wir greifen das
nicht auf. Wir sitzen ja in der Apotheke, perfekt.
Ja, genau, weil wir das manchmal vergessen. Und zwar gab es bezüglich des Versandhandelverbotes nochmal News. Und zwar gab es irgendwo eine Veranstaltung, das war der Abda-Tag oder so, ich bin nicht ganz so sicher. irgendwo gab es eine Veranstaltung und da war der CDU-Gesundheitspolitiker Henrich, glaube ich, wenn ich das korrekt gesehen habe, das DAV-Wirtschaftsforum war das, glaube ich. Und der hat quasi, der war ja derjenige, der innerhalb der Koalitionsgespräche auch relativ stark für das Versandhandelsverbot geworben hat, wenn ich das richtig, ich verorte ihn da richtig und hat auch gesagt, so hier, Gröhe hat da, ich bewundere den, dass der es durchgeboxt hat, ja. Aber, und jetzt muss man ja sagen, ne, da machen dann doch eben Personalien Politik, ja, so ist das ja manchmal, es ist nicht nur Koalitionsvertrag, den Spahn ja quasi schon gesagt, der steht zwar drin im Koalitionsvertrag, aber so richtig kommt es nicht. Das ist formal auch legitim, weil er natürlich den Koalitionsvertrag umsetzen muss, er soll zwar theoretisch alles abarbeiten, was da drin steht, aber er kann natürlich immer begründen, dass sich durch geänderte Rahmenbedingungen, was auch immer, er bestimmte Teile des Koalitionsvertrags eben anders umsetzt. Und es kann sein, dass es dementsprechend nicht kommt.
Von der SPD wird es ja aber keine Kritik hier dran geben.
Genau, genau. Ne? Und Jens Spahn hat ja vorher, der ist ja auch eher so der Typ, der gesagt hat, den Quatsch, den mache ich nicht mit. Und das ist jetzt ja auch so. Ne? Und er hat relativ klar gesagt, dass es aufgrund unter anderem auch der Personalie vermutlich am ehesten nicht kommt. Und hat auch und hat dafür natürlich super hart Kritik einstecken müssen, also von allen. Das hat er irgendwie im Rahmen seiner Rede gesagt und gesagt, naja, also vielleicht macht man das dann so, dass es dann irgendwie quasi das Geld, das mit dem Versand verdient wird, anteilig da irgendwie in einen Fonds einfließt und mit dem dann quasi Leistungen der regionalen Versorgung für Apotheken so ein bisschen gestärkt werden. Also es quasi einen Fonds gibt für bestimmte regional notwendige Apotheken und damit waren die natürlich alle gar nicht zufrieden. Aber vermutlich haben die Apotheken, also vermutlich ist das der Kampf, den die Apotheken jetzt irgendwie 2 Jahre gekämpft haben und auch verlieren werden.
Ja, abwarten. Dann habe ich nur ein kurzes Update zu den Heldinnen der Gesundheit. Wie gesagt, mein persönliches Thema, was ich gerne reinmachen möchte. Kurzer Zwischenbericht, wir haben immer noch keine langfristige Lösung. Wir haben eine wunderbare, wie soll ich sagen, kurzfristige, für 10 Episoden ist es ja, wir haben ein wunderbares Angebot, was wir auf jeden Fall auch annehmen werden. Und weil es auch einfach zu schön ist, es ist allerdings noch keine dauerhafte Lösung. Da bin ich nach wie vor auf der Suche nach einem oder einem Medizinhistoriker, der da irgendwie Lust drauf hat. Genau, stay tuned, ich bin weiter dran. Dann kommen wir zu unserem Interview.
Jo.
Ja, unser Gesprächspartner heute, wir haben ja den Ärztetag, der vor uns liegt, ist der Präsident der Ärztekammer Berlin, Dr. Günther Jonitz. Schon ewig aktiv und vor allem auch deswegen habe ich eine gewisse Affinität dazu. Er gehört auch, wenn man das so verorten kann, eher so dieser evidenzbasierten Medizinrichtung an, die ich ja hier so locker mal ein bisschen pushe in unseren Gesprächsgästen. Genau, insofern bin ich ganz gespannt, weil wir werden ihn natürlich auch fragen zu einem Thema, was ja auch mit den Münsteranern zu tun hat. Bin ich gespannt, was da abläuft und vielleicht auch erstmal, was auf so einem Ärztetag überhaupt auf einen zukommt. Ich war da noch nie. Ich werde ja nicht eingeladen als Pflegekraft.
Ja, vielleicht doch ganz lustig so als Side-Feedback. Jonitz wollte auch mal Chef der Bundesärztekammer werden 2011, als damals gewählt wurde, quasi als Hoppe weg war und es dann um die Nachfolge ging. Der war ja gefühlt auch 35 Jahre, na gut, ich glaube 12, Präsident der Bundesärztekammer. Und hat dann aber gegen Montgomery verloren, also es war quasi Hamburg versus Berlin, genau. Und die hatten beide gute Chancen, aber es war dann knapp der auch MB-Chef. Montgomery war ja damals oder war lange Chef des Marburger Bundes, hatte natürlich ein riesen Standing und hatte auch viel geleistet, muss man schon sagen. Und das war natürlich, da hat er sich schon noch knapp durchsetzen können. Schon ganz spannend.
Na gut, dann ab zum Interview.
Geil.
Das lassen wir auch drin.
Der hat so diese motivierte Ausschnitt. Das ist unser neuer Jingle hier.
Hallo, Günther Jonitz.
Ja, danke, dass das so kurzfristig geklappt hat. Herr Jonitz, ganz kurz vorab, ich weiß nicht, inwieweit Sie informiert sind. Ich bin ärztlicher Kollege, auch wenn noch ganz frisch.
Ah, willkommen im Club.
Ja, genau. Ich kenne Sie zumindest auch, Sie mich wahrscheinlich nicht. Ich hoffe schon seit so ein paar Jahren auf Ärztetagen oben, immer als Gast, auch dieses Jahr wieder. Da werde ich dann mal kurz persönlich vorbeischneien.
Gerne, ja.
Und neben mir sitzt Philipp Schunke, mit dem hatten Sie ja im Vorfeld schon Kontakt. Wenn dieses Gespräch veröffentlicht wird, das ist nächster Montag, dann steht der 121. Deutsche Ärztetag ja kurz bevor. Der beginnt ja dann offiziell am Dienstag, am 8.5. Aber also ich weiß, und Sie wissen das natürlich auch, viele wichtige Treffen oder laufen jetzt schon, beziehungsweise sind in Vorbereitung und viele Diskussionen sind jetzt schon im Gange. Und können Sie vielleicht einmal, weil das natürlich für Leute, die nicht so berufspolitisch involviert sind, nicht so klar ist, können Sie vielleicht einmal unseren Hörerinnen und Hörern diese Institution Deutscher Ärztetag
und
dem Philipp auch ein bisschen näher bringen. Also warum ist der Ärztetag für die Gesundheitsversorgung in Deutschland wichtig?
Der Ärztetag ist das Parlament der deutschen Ärzte und damit das oberste Gremium, das die deutsche Ärzteschaft hat, um sich einmal im Jahr zu treffen, in der Regel an wechselnden Orten. Also der wandert wie früher im Mittelalter der Reichstag von einer Stadt in die nächste, damit alle Bundesländer mal drankommen, und arbeitet dort innerhalb von 5 Tagen eigentlich alle die Themen auf, die für die Ärzteschaft und für die Patientenversorgung wichtig sind. Mhm. Das sind zum Teil immer wieder die gleichen, nämlich die Weiterbildungsordnung diskutieren wir praktisch jedes Jahr, wie man da entsprechend nachreguliert. Aber wir haben auch immer wieder neue und wegweisende Themen, wie in dem Jahr das Thema der Aufhebung des Fernbehandlungsverbotes. Mhm. Also es werden die Themen angesprochen, die von unserer Seite aus gegenüber der Politik von Relevanz sind, und fassen das in Beschlüsse. Und es werden die Themen aufgegriffen, die wir Ärzte brauchen, um unsere Angelegenheiten untereinander selber zu regulieren. Diese Beschlüsse des Ärztetages werden in der Regel dann auf der regionalen Ebene der Länder entsprechend umgesetzt, wenn auch nicht immer 1:1.
Noch eine ganz kurze Mini-Frage von mir. Das hat jetzt auch nichts mit Sektorengrenzen zu tun. Das ist jetzt nicht die niedergelassene oder
Nein,
nur die...
Der Ärztetag betrifft alle Ärzte querbeet, und es ist, sagen wir, auch relativ gut aufgeteilt, so 50-50 niedergelassene Ärzte, und die andere Hälfte sind die stationär tätigen Ärzte, die Krankenhausärzte. Und es geht in der Regel nicht um irgendwelche Honorarverteilungsthemen. Also da muss man ganz klar die Kassenärztliche Vereinigung von den Ärztekammern unterscheiden.
Okay. Jetzt mal ehrlich, welche gesellschaftliche Debatte hat denn zuletzt so einen Ärztetag angestoßen, oder welche gesundheitspolitische Auswirkungen hat denn so ein Ärztetag? Ist das denn nicht eher so eine innerärztliche Echokammer?
Es ist auch eine innerärztliche Echokammer, also es ist sehr viel soziale Funktion, wo man sich eben dann trifft und wieder sieht und gemeinsam in Kontakte und Netzwerke pflegt. Aber es werden durchaus auch konkrete inhaltliche Themen gebahnt und auf den Weg gebracht. Und das aus meiner Sicht schönste und erfolgreichste Beispiel ist das Thema der Patientensicherheit. Das war über viele Jahrzehnte eigentlich ein Tabuthema. Darüber redet man nicht und hofft, dass der Rechtsanwalt und der Staatsanwalt an einem vorbeigeht. Mhm. Der Deutsche Ärztetag hat dazu im Jahr 2005 einen einstimmigen Beschluss gefasst, sich konstruktiv gemeinsam mit anderen lösungsorientiert sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gibt weltweit kein anderes Ärzteparlament, das sich mit diesem heiklen Thema in dieser Form konstruktiv und auch nur einstimmig beschäftigt hat. Mhm. Und dieser positive Ansatz, mit einem unerfreulichen Thema umzugehen, ist mittlerweile die strategische Grundlinie auch der Weltgesundheitsorganisation und hat damit praktisch vom Ärztetag in Berlin aus damals mittlerweile internationale Ebene erreicht. Aber das ist eher die Ausnahme, aber immerhin sowas gibt es.
Ich bin ja noch nicht da gewesen, ich merke aber nur bei meinem Mitpodcaster, dass der schon ganz aufgeregt und in Vorfreude auf den Ärztetag blickt. Ich bin ja ganz gespannt, wie läuft sowas denn ab? Vor allem, welchen Anteil hat auch sowas wie ein Fachvortrag versus Netzwerken, nett beisammen sein? Und vielleicht noch als Ergänzung, was für eine Rolle haben Sie dann eigentlich als Ärztekammerpräsident von einem Land?
Wenn man auf dem Ärztetag erstmal ist, ist man von Hacke bis Nacke auf dem Ärztetag. Also der Ärztetag beginnt morgens, wenn man den Frühstücksraum des Hotels betritt, und er endet dann, wenn man die Hotelzimmertüre hinter sich wieder zuschließt. Und es beginnt sehr zeremoniell am Dienstag mit einer feierlichen Eröffnung mit knapp 1.000 bis 1.500 Teilnehmern in den schönsten und größten Hallen. In Dresden waren wir in der Staatsoper zum Beispiel, und in Frankfurt waren wir in der Paulskirche, mit den wichtigen Reden einmal des jeweils amtierenden Gesundheitsministers. Also Herr Spahn ist jetzt Gesundheitsminister Nummer 7, den ich erleben darf auf einem Ärztetag. Und dann mit der Entgegnung des Präsidenten der Bundesärztekammer, der dann alles das in der Regel widerlegt, was vorher ein anderer gesagt hat. Aber das ist dann der erste freundliche politische Schlagabtausch. Und ab Dienstagnachmittag geht es dann in die Fachdiskussionen. Und dort hat man in der Regel dann ein inhaltliches Thema, zum Beispiel psychische Erkrankungen ist ein Thema des Ärztetages. Aber dann auch die Hausaufgaben im Bereich der Berufsordnung zum Beispiel. Dort gibt es dann Fachvorträge von den jeweiligen Kompetenten und die entsprechenden Diskussionen und dann zum Teil vorbereitete Anträge vom Vorstand der Bundesärztekammer, der dann der Meinung des Ärztetages eine gewisse Richtung geben soll. Und wenn der Ärztetag eine andere Meinung hat oder sagt, das muss man anders formulieren, dann gibt es Änderungsanträge und zum Teil auch kontroverse Diskussionen. Mhm. Und diese Diskussionen hat man dann von morgens um 9 bis nachmittags um 5 mit einer kurzen, irrelevanten Mittagspause Mittagspause, weil da in der Regel dann die Delegiertenbesprechungen da sind. Und abends hast du dann im gemütlicheren Teil dann permanent, die eine Landesärztekammer lädt dahin ein, die andere Landesärztekammer lädt woanders hin ein. Es ist dann einfach Politik als sozialer Prozess, wie beim Konzil von Konstanz oder Wiener Kongress oder wie auch immer, wo dann praktisch dann abends beim Bier in der Regel die Themen in der Form angesprochen werden können, die man tagsüber offiziell nicht ansprechen kann. Und damit erfüllt eine wichtige Aufgabe. Meine persönliche Rolle besteht darin, dass ich als Präsident der Ärztekammer automatisch Mitglied bin im Vorstand der Bundesärztekammer und damit das Vergnügen habe, in der Sitzordnung praktisch in einer großen Reihe erhöht gegenüber dem Deutschen Ärztetag mit 250 Delegierten zu sitzen. Das ist ungefähr so wie beim Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Da hast du auch ähnlich nach Rang und Farbe der Uniform die entsprechenden Zuordnungen. Uniformen haben wir Gott sei Dank nicht, aber ich sitze da mit meinen anderen Kammerpräsidenten in der ersten Reihe und gucke dann zu, was der Ärztetag so macht. Ich bin selber kein Delegierter, das gebe ich in der Regel immer gerne ab, weil wir im Marburger Bund in Berlin mittlerweile auch sehr viele sehr engagierte junge Ärztinnen und Ärzte haben, die gerne die Politik mitgestalten möchten. Und da muss ich die nicht dann noch extra auch noch ein eigenes Stimmrecht für mich beanspruchen. Ich kann die Diskussion auch anderweitig mit befruchten und versuche auch im Vorfeld natürlich der Diskussion die Richtung zu geben, die ich für richtig halte.
Ich habe so einen Ärztetag immer so ein bisschen als, wie ich jetzt anderen Leuten beschrieben habe, so als Bienenstock beschrieben, weil das eigentlich immer ein Treiben herrscht. Also vielleicht muss man auch sagen, es ist nicht immer so, als dass alle konzentriert werden auf das, was vorne unbedingt abgeht, weil es natürlich sehr, sehr viele Delegierte sind und je nach Thema oder Themenschwerpunkt, die auch die Delegierten so persönlich haben, gibt es natürlich Diskussionen, die für sie gar nicht bis sehr relevant sind irgendwo.
Also die großen strategischen Geschichten gehen eigentlich wie immer über den Flur.
Genau.
Wenn man da in Ruhe mit den Leuten dasteht, ohne Tagesordnung, ohne klare Beschlussvorlage, einfach reden kann, was man so denkt. Aber von der Seite ist auch immer auch ein gewisses Kommen und Gehen da. Aber die Anwesenheitsquote der Delegierten auf dem Ärztetag ist mit Sicherheit deutlich höher als der Bundestagsabgeordnete im Bundestag. Wobei ein Bundestagsabgeordneter auch andere Pflichten hat, logischerweise. Aber die meisten sind schon wirklich konzentriert dabei und nehmen das auch ernst, ja.
Ja, dieses Jahr gibt es ja mehrere große Themen auf dem Deutschen Ärztetag. Manchmal gibt es ja auch eher nur so ein großes. Wir wollten jetzt mal so zwei davon herausgreifen. Und eines ist die Änderung der Musterberufsordnung. Sie haben es gerade eben schon angesprochen, um Fernbehandlung zu ermöglichen. Erwarten Sie, dass trotz aller Konflikte darum, die es ja in den letzten Jahren durchaus gab, das wurde ja schon mehrfach diskutiert, diesmal hier eine Einigung, also eine positive Einigung stattfindet? Und wenn ja, warum?
Also wir werden beim Thema Fernbehandlungsverbot sicherlich keinen einstimmigen Beschluss des Ärztetages hinbekommen, weil es, was völlig normal ist, Landesärztekammern gibt, die eigentlich unisono das rundweg ablehnen, nach dem Motto, der Arzt muss den Patienten immer sehen. Und eine Behandlung ausschließlich über Medien, Klammer auf, Telefon, Internet oder wie auch immer, ist immer mit Risiken verbunden. Aber die große Mehrheit der Kammern, die ich so überblicke, sagt, wir werden den Prozess nicht aufhalten können. Es ist der Patient, der entscheidet, auf welchem Wege er in Kontakt zu dem Arzt treten möchte. Goldstandard ist mit Sicherheit der unmittelbare Arzt-Patienten-Kontakt, das ist gar keine Frage. Aber wenn der Patient sagt, mir reicht es das Videotelefonat mit einem Arzt aus, um mein einfaches Problem entsprechend zu regeln, dann muss er das auch können. Er muss dann nur über Risiken und Nebenwirkungen entsprechend vorher Bescheid wissen. Und nachdem der erste Tag letztes Jahr in Freiburg eigentlich schon grünes Licht zum Thema Digitalisierung gegeben hat, also da haben wir die Handbremse endgültig dann rausgenommen, gehe ich davon aus, dass wir nach einer intensiven Diskussion aber ein mehrheitliches Votum kriegen, dass auch künftig Fernbehandlungen durchgeführt werden können.
Ich grätsch mal dazwischen, mein Kollege will auch gleich die nächste Frage stellen. Wie ist das eigentlich sind die Delegierten alle frei oder geht quasi die Berliner Ärztekammer mit einem, also jetzt bei besonders kritischen Themen, gibt es da vorher schon eine Abstimmung?
Also gebundene Mandate gibt es eigentlich fast flächendeckend nicht. Dazu ist die Anzahl der Delegierten mit 250 auch zu groß, um dann rauszukriegen, wer sie dann gegebenenfalls irgendwie anderweitig verhalten hat. Aber nachdem die meisten Themen tatsächlich Sachthemen sind, und wenn man mit dem Sachthema sachlich und auch wertschätzend umgeht, findet man in der Regel immer auch einen Konsens. Da braucht man nicht mal einen Kompromiss. Okay. Ja. So dass ich davon ausgehe, dass beim Thema Fernbehandlungsverbot meine Berliner Delegierten tatsächlich mit dem einheitlichen Votum, obwohl sie aus unterschiedlichen politischen Lagern kommen, in die Diskussion reingehen. Und so eine Art Fraktionszwang habe ich auf dem ersten Tag eigentlich noch nie erlebt.
Okay. Also wenn ich irgendwo Fraktionstrennung erlebt habe, dann eigentlich eher so immer, also bei den kritischen, vor allem auch Personalentscheidungen, war dann so Hausärzte versus Marburger Bund ist doch das, was am ehesten irgendwie mir als, wo man schon probiert, Leute zu einen.
Und das ist genau der Punkt bei den eigentlich wichtigen Entscheidungen. Wer soll Anführer sein? Hast du dann die richtige Lagerdenke der unterschiedlichen Verbände? Also dafür ist der Marburger Bund natürlich ein gewichtiger Faktor, aber mit Sicherheit nicht der einzige. Also wir sind weit davon entfernt, eine eigene Mehrheit als Krankenhausarztgewerkschaft auf dem ersten Tag zu haben. Da ist dann eher die Frage, wie die anderen Verbände zusammenarbeiten, NAV-Rico-Bund, Fachärztliche Berufsverbände. Und der Hausärzteverband hat in der Regel auch eine relativ eigene Meinung, auch was die Ärztetage mit angeht. Und da gibt es dann gelegentlich Polarisierungen, die im Alltag eigentlich völlig, Entschuldigung, unsinnig sind, weil Krankenhausärzte und Hausärzte sind die ideale Kombination, um gemeinsam die Patientenversorgung zu gewährleisten. Aber das ist dann auch eine Frage der historischen Geschichten, wer mit wem kann und wer mit wem nicht kann.
Ja, und auch manchmal ja so persönliche Differenzen einzelner Anführer der Verbände. Ja, ja.
Und dann darf man sich halt nicht wundern, dass, ich sag mal, Verbandspolitik, Klammer auf, Parteipolitik, Klammer zu, eine wichtigere Rolle spielt bei manchen Entscheidungen als die tatsächliche Sachpolitik. Das hast du ja im Bund, jetzt in unserer Bundesregierung auch. Und da ist der Ärztetag nicht frei davon.
Kommen wir mal zum nächsten Thema. Es gibt ja, also es ist nicht nur ein Thema, eigentlich sind es ja mehrere Themen, nämlich die Beschlüsse zur Musterweiterbildungsordnung. Das ist ja, wird es ja mehrere Anträge zu geben, beziehungsweise mehrere Teilabschnitte, die debattiert werden. Und wir haben, also es regelt quasi, wie Ärzte nach ihrem Studium Zusatzqualifikationen erlangen können, wie zum Beispiel ein Facharzt, darüber ist schon abgestimmt worden und worum es jetzt gehen wird, also unter anderem gehen wird, sind die Zusatzweiterbildungen, also die man neben dem Facharzt erwerben kann. Und wir haben jetzt kürzlich erst Nathalie Grams interviewt, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage, aber wir wollen sie trotzdem stellen, die sich ja für die Abschaffung der Zusatzweiterbildung Homöopathie einsetzt. Und jetzt gibt es ja, wenn man sich die Anträge durchguckt, das habe ich tatsächlich schon alle getan, oder nicht alle, aber die allermeisten, dann wird zum Beispiel empfohlen, dass chinesische Medizin oder osteopathische Medizin nicht mehr als Zusatzbezeichnung geführt wird vom Vorstand. Das ist so der Vorschlag. Homöopathie wird weiterhin empfohlen, in der Musterweiterbildungsordnung zu behalten. Warum?
Also wir haben in unserer Musterweiterbildungsordnung chinesische Medizin oder TCM, soweit ich es weiß, nicht als eigenständigen Punkt. Wir haben auch die osteopathische Medizin eigentlich erfolgreich in der manuellen Medizin entsprechend versenkt. Das hat auch Gründe, weil die TCM ist, sagen wir mal, in Deutschland ist nicht unbedingt so großartig populär bei sehr vielen, wie es die Homöopathie ist. Und bei der Osteopathie muss man sagen, durch den falschen Handgriff am Nacken oder in der Halswirbelsäule kann man die Leute auch in den Rollstuhl bringen. Von der Seite ist es auch durchaus gefährlich. Deswegen ist es uns dann recht, dass wir dieses Thema der osteopathischen Verfahren, also was die manuelle Seite angeht, wir in unserer Weiterbildung haben im Bereich der manuellen Medizin. Homöopathie ist ein richtig schickes und auch heißes Eisen und ich kann jeden verstehen, der sagt, wir müssen als Ärzteschaft gucken, dass wir uns von all diesen Verfahren, die wirklich nur auf Irrglauben oder auf Annahmen basieren, maximal distanzieren. Ich bin selber der Organisator und Ausrichter des ersten Kongresses der evidenzbasierten Medizin und auch glühender Verfechter der evidenzbasierten Medizin. Und gleichwohl habe ich beim Thema Homöopathie eine etwas andere Meinung. Und diese Meinung ist folgende. Die Grundannahme der Funktion der Homöopathie ist blühender Unsinn. Und die allermeisten Ärzte, die Homöopathie praktizieren, geben das dann auch mehr oder weniger unumwunden zu, dass das Gedankengebäude mit Verdünnung und was weiß ich nicht alles eigentlich völliger Blödsinn ist, der da abläuft. Der Stellenwert der Homöopathie liegt darin, dass die Homöopathie ein Bereich ist, der von vielen Patienten abgefragt wird. Also das ist dann wunschbasierte Medizin, aber die dem Arzt Gelegenheit gibt, sich wirklich mit sehr viel Zeit einem Patienten zu widmen. Also viele Ärzte machen auch gerade deswegen Homöopathie, weil sie nur über diesen Trick, ich arbeite auch homöopathisch, dann die Zeit bezahlt kriegen, die sie dann für ihre Patienten brauchen. Umgekehrt ist es auch einer der Gründe für die Patienten, dass sie zum Homöopathen gehen, nicht weil der irgendwelche Zuckerperlen verschreibt, sondern weil der Arzt Zeit hat, ihnen zuzuhören. Und wenn man jetzt und das ist ein ganz wesentliches Prinzip der Beziehung zwischen Arzt und Patient, und die Homöopathie ist dann im Prinzip, ich sag mal, eine Art Schleichweg oder Notlösung, um tatsächlich die Ressourcen zu kriegen, die man braucht. Und als Arzt argumentierend oder auch als gelernter Chirurg zitiere ich gerne den Psychiater Eugen Bleuler aus der Schweiz 1919, der mal mit freundlichen Worten gesagt hat, dass der Schulmediziner ja tendenziell durch Übertreibung dem Patienten schadet, der Homöopath, wenn durch Unterlassung, was nach einer zweistündigen intensiven Anamnese durch einen erfahrenen klinisch tätigen Arzt eher unwahrscheinlich ist. Und genau da liegt dann auch der Hase im Pfeffer, die Homöopathie in der Hand des erfahrenen Arztes, der auch seine Grenzen kennt und weiß, das ist jetzt keine hier homöopathisch zu behandelnde Erkrankung, das ist eine Unterfunktion der Schilddrüse, da brauchen Sie jetzt Ihre Schilddrüsenhormone. In der Hand eines erfahrenen Arztes ist eigentlich alles erlaubt, auch Homöopathie.
Wir haben, ich habe ein schönes, ich glaube, es ist ein Interview gewesen in der Süddeutschen Zeitung von Ihnen gefunden, da, ich glaube, Fokus war das Cochrane-Institut. Und da haben Sie ein wunderschönes Zitat, das hatten Sie auch bei Herrn Isenberg letzte Woche nochmal. Im 19. Jahrhundert war sauberes Wasser die wichtigste Ressource für Gesundheit, im 21. Jahrhundert ist es sauberes Wissen. Also ich verstehe die Argumentation, dass man das lieber beim Arzt belässt. Ich habe meine Sorge ist immer, dass Ärzte, die sich für diese Zusatzbezeichnung entscheiden, eine gewisse Distanz genau zu der, also Evidence-Based Medicine sowieso, aber auch zu so eine gewisse Abgewandtheit zu der Schulmedizin auszeichnet. Also passt das trotzdem zusammen? Oder ist es jetzt quasi eine Zwischenlösung?
Nein, es passt trotzdem zusammen, weil wenn ich die Homöopathie pragmatisch eindampfe auf ein Verfahren, das mir als Arzt Zeit gibt, mich mit dem Patienten zuzuwenden, dann ist das eine Krücke, aber ein funktionierendes Verfahren. Und wenn die Akzeptanz der Schulmedizin sinkt und die Leute nach Ausweichplätzen suchen, dann ist es zwar menschlich nachvollziehbar, diese Fluchtwege praktisch zu beenden. Es wäre aber viel klüger und viel sinnvoller, sich Gedanken darüber zu machen, wie sieht eigentlich eine gute Schulmedizin aus? Und genau das muss die Schulmedizin selber leisten. Das kann man nicht den Homöopathen in die Schuhe schieben, sondern da ist die Schulmedizin beauftragt, tatsächlich nochmal in sich zu gehen, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Wesen meiner schulmedizinischen Grundhaltung. Und wenn man da nämlich anfängt, über die Schulmedizin drüber nachzudenken, wird das Leben auch in der Schulmedizin wieder richtig schön, weil das Wesen der Schulmedizin darin besteht, dass es kontinuierlich lernt. Auch wenn dieses Lernen in der Medizin zum Teil richtig anstrengend ist und schmerzvoll, wenn sich irgendwelche Koryphäen auf Kongressen gegenseitig die Tabellen um die Ohren hauen, wer nun Recht hat mit welchem Medikament oder in welcher Dosierung oder welches Verfahren A gegen welches Verfahren B, ist es Ausdruck des Ringens um die bestmögliche Versorgung. Und das haben die anderen nicht zu bieten. Die Homöopathie, die traditionelle chinesische Medizin, ist stolz darauf, dass sie da seit 2000 Jahren nichts geändert hat. Da kann ich nur sagen, mein Gott, wer es mag, soll da gerne hingehen. Aber er sollte auch nicht allzu viel erwarten.
Ja, gut, ich bin ja ganz froh, dass wir da beim letzten Punkt dann nochmal wieder zusammengekommen sind. Vorher war ich zumindest halt nicht d'accord, aber das ist ja auch in Ordnung in so einem Meinungsaustausch. Um das hier nicht zu lang werden zu lassen, dann würde ich gerne noch so eine letzte Frage stellen. Ich weiß natürlich, es gibt noch weitere Themen auf der Agenda, aber möchten Sie vielleicht noch ein weiteres Thema von der Agenda auf dem Deutschen Ärztetag nennen, das Sie besonders hervorheben möchten?
Also ich würde nur empfehlen, dass alle die diesen Podcast hören und ansonsten...
Exzellent, das ist ein super Abschluss eigentlich.
Ich habe noch eine ganz kleine, nur eine Interessensfrage. Wie ist denn eigentlich die Beteiligung bei den Ärzten? Also ist das vergleichbar mit allen anderen politischen Verbandsaktivitäten oder sind die Ärzte eigentlich aufgrund vielleicht auch ihres akademischen Hintergrunds besonders involviert in ihre eigene Berufspolitik? Pascal schüttelt schon den Kopf.
Also ich erlebe den ärztlichen Beruf noch als viel zu unpolitisch.
Okay.
Also wir haben bei den Kammerwahlen in Berlin bei der letzten Wahl eine Wahlbeteiligung gehabt von knapp unter 40%, also 38,9%. Je jünger die Ärzte sind, umso geringer ist die Wahlbeteiligung. Das ist erst recht eigentlich in hohem Maße furchtbar, weil die Entscheidungen oder die Taten oder auch die Untätigkeit der jeweiligen Ärztekammer gestaltet das Arbeitsumfeld gerade der jungen Ärzte mittel- und langfristig. Also gerade junge Ärzte sollten Interesse daran haben, wenigstens sich an den Wahlen zu beteiligen und sich stärker einzumischen. Wenn man dann erstmal drin ist in der Standespolitik und da den Spaß gefunden hat, es macht auch viel Spaß, weil sie viele interessante und kluge Leute kennenlernen und auch durchaus was bewegen können. Wenn man da erstmal drin ist, dann bleibt man auch dabei.
So, jetzt. Genau. Grätsche ja, nicht mehr dazwischen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Okay, danke schön.
Bald.
Dann bis nächste Woche. Ja?
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, tschüss.
Ja, ein spannendes Gespräch und jetzt auch gleich der Transparenz wegen. Es sind auch wieder ein paar Tage ins Land gezogen und der Pascal sitzt gar nicht mehr an meiner Seite und ich traue hier ganz alleine in meiner Apotheke.
Das ist traurig, ne?
Du musst es ja ganz schnell losdüsen und dafür haben wir jetzt noch Zeit gehabt, das zu reflektieren, dieses schöne Gespräch.
Genau. Meine Taxifahrt oder?
Die Taxifahrt kannst du auch schon mal schildern.
Aber mein Taxi hat einen Unfall gebaut, das war nicht so lustig.
Ja, zumal du es auch noch eilig hast.
Ja, genau, ich musste irgendwie eilig zur APS-Jahrestagung, das vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, weil ich dort einen kleinen Vortrag gehalten habe und auf diesem Wege sozusagen noch was zu tun hatte und deswegen mussten wir ganz eilig los, damit das irgendwie alles passt. Und das hat wirklich sehr, 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 sehr gut gepasst mit dem Interview, weil wir uns zwei Minuten vorher fertig waren, bevor ich los wollte. Wir haben uns aber nicht hetzen lassen beim Interview, es lief ziemlich gut. Hatte ich das Gefühl, also wir hatten irgendwie konnten ganz gut reden und ich hoffe, für die Leute, die noch nicht auf einem Ärztetag waren, war es schon auch so ein bisschen verständlich, dass die das mitbekommen, dass sie mitgekriegt haben, wie so ein Ärztetag abläuft, ne? Mhm. Also was Jonas ja auch gesagt hat, es geht vielleicht nicht, also vor allem auch nicht nur so um Inhalt, ne? Ich meine, das ist auch der Bestandteil des Ärztetages, sondern es ist ein großes Treffen. Man probiert Sachen umzusetzen und Ärzte kann man haben. Zumindest, das ist so der Wille des Gesetzgebers, weil sonst hätte er es anders geregelt. Eine wichtige prägende Funktion im deutschen Gesundheitswesen ist in Körperschaften öffentlichen Rechts. Sprich nicht irgendein eingetragener Verein oder so. Ja, das ist übrigens, die Bundesärztekammer ist keine Körperschaft. Das ist auch so gewollt aus historischen Gründen. Und die dürfen eben über bestimmte Dinge in Deutschland entscheiden. Wie zum Beispiel darüber, wie sich Ärzte zu verhalten haben im Rahmen der Berufsordnung. Wie Ärzte ihren Facharzt erlangen im Rahmen der Weiterbildungsordnung. Wie mit ärztlichen Fehlern umgegangen wird im Rahmen des Fehlermanagements, wie Qualitätssicherung stattfindet und eben halt noch so ein paar andere Dinge. Und bei all diesen Dingern kann man natürlich fragen, ob es sinnvoll ist, das in die Hand einer Berufsgruppe zu legen. Das kann man durchaus kritisch zu diskutieren, insbesondere was so Fehlermanagement und Qualität angeht oder ob das nicht besser woanders aufgehoben ist. Ja, aber so ein paar Sachen lassen sich eben, oder kann man auch durchaus finden, dass die sich gut innerhalb der deutschen Ärzteschaft messen lassen, wie zum Beispiel Fortbildung, Weiterbildung und eben eine Berufsordnung. Darüber hinaus, also viele Ärzte sehen das anders, aber ich finde, der Deutsche Ärztetag ist nicht so das wichtigste Treffen in der deutschen Gesundheitspolitik.
Hat das jemand gesagt? Entschuldigung, auch im Interview? Es ist schon, glaube ich, schon eine relevante Größe, aber ja.
Ja. Bin ich nicht so sicher.
Ich weiß nicht, ich würde es gerne nächste Woche mal sozusagen, ich habe es ja immer nur nebenbei so erlebt. Ne? Also ich meine, das war dann halt ein News-Cycle, der davon dominierter war. Aber ich bin ehrlich gesagt...
Genau, aber auch nur, weil du das Deutsche Ärzteblatt liest.
Ja. Ja,
wenn du darüber hinaus
stimmt,
guckst, so,
allerdings, das ist die Frage.
Wo kommt denn da was? Ja? Also wenn du Glück hast, läuft so wie gestern in der Tagesschau mal ein Beitrag über das, was der MB da bestimmt hat. So. Und vielleicht laufen da noch zwei, drei News. Aber ich meine, im Grunde genommen, finde ich, der Deutsche Ärztetag ist so schlecht strukturiert, dass die sich viel an Kapazität nehmen. Mhm. Ich mache jetzt hier mal die böse Schiene auf. Also jetzt nicht böse, aber es gibt dann, stell ich mal vor, ihr möchtet irgendwie Notfallversorgung diskutieren. Ja, ja, da kann man viel kontrovers darüber diskutieren, wo das angesiedelt sein sollte, etc. etc. Jetzt könnte man ja vermuten, es gibt einen Leitantrag vom Vorstand, ja. So wie woanders auch, und der wird dann diskutiert und verändert und dann kann man eben Abstimmungsmehrheiten sammeln, ob diese Passage dort auftaucht oder nicht oder ob es eine neue Passage eingefügt wird oder nicht. Und dann hat man am Ende eben einen fertigen Antrag, der offenbar oder hoffentlich die Mehrheit der Wünsche widerspiegelt und dann kann man sagen, alles klar, so jetzt stimmen wir final drüber ab und dann haben wir eine Position dazu. Mhm. Das ist nicht, wie der Deutsche Ärztetag funktioniert. Es gibt einen Leitantrag des Vorstandes zu fast jedem Thema. Und der wird auch verändert und der wird auch abgestimmt, aber es gibt gleichzeitig mindestens noch 20 andere Anträge von allen Antragstellern und jeder greift so ein bisschen unterschiedliche Facetten auf und wenn man nicht aufpasst, und das kann durchaus passieren, so weiß ich nicht, Freitagmorgen, ja, oder Donnerstagmorgen, also wenn schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, die alle nicht mehr so wach sind oder es ist kurz bevor eigentlich alle ins Restaurant wollen, dann stimmen die auch Sachen hintereinander weg ab. Und die sich gegenseitig widersprechen. Ja? Weil es ist auch nicht so, dass die jeden Antrag einzeln diskutieren würden. Das schaffen die nämlich gar nicht, weil jeder Idiot einfach da einen Antrag stellt. Ja? Also die brauchen schon ein paar Unterstützer, ja. Aber die arbeiten da echt nach dem Prinzip, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Ja? Da bilden sich dann...
Du aber hast ist
da,
doch wie auf jedem Parteitag. 20,
oder so. Ja, aber es ist schlimmer. Du hast da 20 Anträge vorliegen und dann bildet sich eine Redeliste. Ja, so weit, so gut. Ja. Aber meinst du denn, die würden dann einen Antrag nach dem anderen diskutieren? Nein, die packen quasi alle 20 Anträge zu dem Thema in einen Topf, so, und dann auch alle Reden dazu in einen Topf. Sprich, dann hast du ein Redner sagt so, ja, ich beziehe mich auf Antrag A18, dann kommt der nächste, ich beziehe mich auf Antrag A13, ich beziehe mich auf Antrag A1, ja. Und wenn du nicht wirklich höllisch aufpasst, dann checkst du nicht mehr, was passiert da. Mhm. Deswegen sind die meisten Reden auch völlig irrelevant. Ja? So, weil es einfach völlig durcheinander geht. Und da kommt dann heraus, dass es eben halt ganz, ganz viele Anträge hintereinander gibt, die nicht zwangsläufig die gleiche Intention oder den gleichen Tenor haben. Ne? Und das macht den Ärztetag aus meiner Sicht unglaublich unglaubwürdig und unglaublich unprofessionell.
Aber jetzt auch mal, so, gib mir mal einen Vergleich zum Parteitag. Also ich meine, da gibt es ja so Antragskommissionen, die das vorher bündeln und sinnhafter strukturieren. Das wäre ja die Antwort auf sowas. Gibt es das nicht?
Nee.
Okay.
Es gibt eine juristische Prüfung jedes Antrages.
Ja, okay, das ist ja Quatsch. Also ich meine, das war's. Ja, genau. Okay. Okay, lustig, dass du dich darauf beziehst. Das hatte ich irgendwie gar nicht so im Kopf, aber ich meine, du hast es erlebt. Ich hatte so eben, mein Thema ist natürlich bei seinem Gespräch der Umgang mit der Homöopathie als Fokus. Auf die Gefahr hin, dass es vielleicht unseren Hörern auch schon auf den Keks geht. Also manchmal macht so ein Vergleich ja auch irgendwie deutlich. Im konkreten Fall bin ich auch Herrn Dr. Lippers mal wieder sehr dankbar. Es ist so, als ob die Deutsche Geographiegesellschaft, wenn es sowas gibt, ich glaube, es gibt da eine Deutsche Gesellschaft für Geographie, wenn ich mich richtig entsinne, akzeptieren würde, dass die Erde ist eine Scheibe, eine anerkannte Fortbildung in ihren Reihen ist. Ja? Gesellschaftlich bezahlt man derzeit noch einen Preis, wenn man sagt, die Erde ist eine Scheibe. Was weiß ich, auf einer Party wird man sich nicht wundern müssen, wenn irgendwie die Gesprächsgäste einem dann ausgehen, weil die sich alle verdünnisieren. Bei der Homöopathie ist das noch nicht so, aber da müssen wir prinzipiell eigentlich hinkommen, dass es ein Schmunzeln auslöst, wenn jemand meint, er glaube noch an die Homöopathie. Naja, gut, genug gerantet. Hast du noch was zum Gespräch? Ich habe nämlich noch eine kleine News, die ich unbedingt nachschieben wollte, und zwar zum 219a, weil die Meldung, die ich gemacht hatte vorhin, die lasse ich drin, stimmte ja auch, aber es gab jetzt was Neueres. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat nicht berichtet, dass es einen Kompromiss in der Bundesregierung gäbe, und zwar zwischen Spahn, Barley und Giffey, wonach, wenn ich das richtig verstanden habe, also es wurde dementiert, vorweggeschoben, aber trotzdem, der Bericht ging rum, dass es ein Ausnahmetatbestand eingefügt werden sollte. Sprich, der Paragraph soll eigentlich bestehen bleiben, wie er ist, aber ein Ausnahmetatbestand hinzugefügt werden, der Frauen in den entsprechenden Notlagen ermöglicht, diese Informationen, sachliche Informationen zu beziehen. Aber es wurde sofort auch wieder dementiert. Hier der Braun, meine Güte, Kanzleramtschef, der hat auch, ich glaube, getwittert, ziemlich spontan, wir werden die Gespräche in der Bundesregierung in den nächsten Tagen natürlich fortsetzen, aber man darf kein schnelles Ergebnis erwarten. Nur hinterhergeschoben, das war so, keine Ahnung, 2-3 Stunden am Samstag, die das bei mir in der Timeline dominierte. Genau. Dann sind wir eigentlich durch, weil wir diese Woche keinen Murks haben. Wir haben ja genug Murks. Jedes Mal, wenn wir die Homöopathie benennen, haben wir ja quasi unseren Murks-Bedarf abgedeckt.
Alright.
Haben wir noch was?
Nö.
Sind wir durch?
Nächste Woche, ja.
Ja, gut. Bleibt gesund. Macht gesund. Tschüss.
Ciao.